Wir sind in dieser Wartesituation, Advent. Und wir gehen in unserer biblischen Geschichte heute, in unserem Evangelium, zurück in die Zeit, als ganz Israel gewartet hat, wirklich gewartet hat auf den Messias. Das war damals eine ganz unruhige Zeit, eine Zeit, in der viel politisches Aufruhr, Mentalität unter den Leuten war. Aber die Römer hatten ja eine eiserne Faust auf dem Land. Also das war alles unterdrückt, aber es brodelte. Wir kennen ja solche Situationen. Und in diese Situation hinein war nun Johannes gekommen, der von Gott berufen war, der Verkündiger des Messias zu sein. Und er hat, als er Jesus getauft hat, ja auch dann Jesus proklamiert als das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Johannes, ein Vetter von Jesus, ein bisschen älter als er, ein paar Monate, hatte sich in der Wüste lange Zeit vorbereitet auf diesen Dienst, den er getan hat, dann. Und dann, als es soweit ist und er Jesus sieht als Messias, dann wird alles ganz anders. Ganz anders, als Johannes es erwartet hat. Er weiß, Jesus ist der ersehnte Messias. Und das heißt, er weiß, was er von Jesus erwarten kann und was jedermann in dieser Zeit vom Messias erwartet hat, nämlich endgültige Aufräumarbeit in Israel, raus mit den Römern. Und das Königreich Davids wieder errichten, denn das war die Verheißung, das war aber das Versprechen Gottes. Wenn der Messias kommt, wird er das Königreich Davids wieder aufrichten. Und nun? Wir sind etwa 2 Jahre, größenordnungsmäßig, 2 Jahre nach der Taufe Jesu. In dieser Situation jetzt. Johannes ist im Gefängnis. Er hat ein bisschen zu weit den Mund aufgemacht gegen die Herrschenden. Und deswegen ist er stillgesetzt worden. Und das konnte man damals ja ohne Gerichtsverfahren und ab mit dir ins Gefängnis. Und da bist du zumindest erstmal mundtot. Weiteres sieht man dann. Und im Gefängnis hat Johannes viel Zeit zum Nachdenken. Und er fragt sich mit der Zeit, ob er sich wohl getäuscht hat in Jesus. Es kommen ihm Zweifel. Ist er, Jesus, wirklich der, auf den wir gewartet haben? Er hört nichts davon, dass Jesus irgendwelche Predigten machen würde gegen die Herrschaft der Römer. Oder gegen diesen abscheulichen Götzendienst, den die hatten, mit ihren vielen verschiedenen Göttern. Keine Aufrufe an das Volk zur politischen Selbstbestimmung. Keine Demonstrationen gegen die Römer. Keine Überfälle auf Behörden durch Anhänger von Jesus. Keine Verschwörungen. Noch nicht mal Verschwörungserzählungen. Nichts, aber auch gar nichts tut Jesus, um sich als König Davids zu etablieren, um Gefolgschaften aufzubauen. Und jetzt wird Johannes langsam unruhig. Und so schickte ein paar seiner guten alten Freunde, seiner Jünger, zu Jesus mit der Frage, sag mal, bist du der, auf den wir alle warten? Der, der da kommen soll? Oder sollen wir besser auf jemand anders warten? Haben wir uns getäuscht in dir? Und vielleicht war unterschwellig, nicht ausgesprochen, aber unterschwellig diese Botschaft auch mit dabei. Jesus, weißt du eigentlich, wie miserabel es mir geht? Weißt du eigentlich, dass ich im Loch sitze? Holst du mich hier wieder raus? Die Freunde von Johannes kommen zurück und berichten Johannes, was Jesus gesagt hat, auf seine Anfrage hin. Er hat ihnen gesagt, schaut euch doch um und seht und hört, was die Menschen hier erleben. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und glücklich bist du, glücklich zu preisen bist du, wenn du nicht Anstoß nimmst an mir. Da wird Johannes erstmal tief Luft geholt haben, als er diese Antwort bekam. Denn die Wortwahl von Jesus war eine ganz klare Anspielung auf einen Text aus Jesaja 61, den sowohl Johannes gut kannte, wie natürlich auch Jesus. Und nur zu gut wusste Johannes, dass Jesus sich selbst hier als den Messias vorstellt, bezeichnet. Denn damals bei Jesaja hieß es, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden und zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollten. Diesen letzten Teil nimmt Jesus hier aber nicht für sich in Anspruch. Da redet er nicht drüber von Gefangene in Freiheit bringen. Er, Johannes, war ja noch im Gefängnis. Das Reich Davids war nicht wiederhergestellt bisher. Finstere Gedanken sind da vielleicht dem Johannes durch den Kopf gegangen. Anderswo werden Kranke geheilt. Das ist ja schön für sie. Ich gönn's ihnen. Aber das ist doch nicht das, worauf wir warten. Jesus ist doch der König der Gerechtigkeit. Aber in unserem Land herrscht weiterhin Ungerechtigkeit. Jesus, worauf wartest du denn noch? Handle doch ewig, endlich. Tu doch, was wir von dir erwarten. Es ist doch ein Skandal, wie es hier auf der Erde zugeht. Kennt ihr solche finsteren Gedanken? Enttäuschung über Jesu Handeln beziehungsweise sein Nicht-Handeln. Erwartungen, die Jesus nicht erfüllt. War von euch schon mal jemand auf einer dieser großen Konferenzen, wo es hieß, Europe now, jetzt kommt die große Evangelisation, die große Erweckung in ganz Europa? Haben die was gesehen davon? Habt ihr schon für Kranke gebetet und es wurde nicht besser mit ihnen? Oder ist eure Ehe zerbrochen, trotz aller Beratung, trotz aller Gebete? Oder, das lässt sich beliebig fortsetzen. Und man fragt sich, Jesus, warum handelst du nicht? Jesus, ich habe mich doch auf dich verlassen, auf deine Hilfe. Und jetzt? Und jetzt? Was ist jetzt? Man kann wirklich irre werden an dem, was Jesus tut, beziehungsweise nicht tut. Warum erfüllt er unsere Erwartungen nicht, die doch so berechtigt sind, wo wir doch die ganze Bibel auf unserer Seite haben, wenn wir uns darauf beziehen? Es steht doch geschrieben, Herr, dass du heilst. Warum heilst du da nicht? Es steht doch geschrieben, dass du der König bist. Warum sind dann so andere Machthaber an der Macht, die so ganz anders regieren? Du bist doch die Wahrheit. Warum macht sich dann in unserem Land die Gottlosigkeit so breit? Jesus, warum tust du nichts? Dieses Wort, selig sind, die sich nicht an mir ärgern, das Luther hier mit sich ärgern übersetzt hat, ist für uns nicht mehr richtig. Ich weiß nicht, was Luther unter sich ärgern verstanden hat. Ich kenne die Sprache des 16. Jahrhunderts nicht, was da dahinter steckte. Für uns heißt es einfach nur, man findet etwas doof oder man regt sich über irgendwas oder irgendwen auf. Aber das Wort, dieses Skandalizo, was hier steht, ist viel, viel stärker als nur, dass ich mich aufrege über irgendwas. Dieses Skandalizo, da haben wir das Wort Skandal im Deutschen her. Also es ist etwas, was wirklich herausragend miserabel ist. Selig bist du, glücklich bist du, wenn du dich nicht von mir vertreiben lässt, wenn du dich nicht abwendest, wenn das, was du willst, nicht geschieht, wenn deine Wünsche nicht erfüllt werden. Ich habe das einmal sehr schmerzhaft und sehr deutlich erlebt, als in unserer Freundschaft ein Ehepaar war, wo noch junges Ehepaar mit zwei kleinen Kindern. Und die Frau bekam Eierstockkrebs und sie starb daran. Und wir haben ganze Gebetskreise gebildet hier in Augsburg. Sie waren hier gut bekannt. Und zur gleichen Zeit wurden Gebetskreise gebildet für einen Arzt, den ich auch gut kannte, der auch schwer krebskrank war. Der wurde geheilt und die junge Frau starb. Und als der Ehemann dann bei seiner Frau war, als sie starb, hat er den Satz gesagt, wenn Gott ein Mensch wäre, würde ich ihn auf die Anklagebank setzen, vor Gericht bringen, wegen unterlassener Hilfeleistung. Das war Skandalizo. Das war, dass dieser junge Mann es nicht ertragen konnte, dass Gott seine berechtigten Wünsche, dass diese Ehefrau, die Mutter von noch kleinen Kindern, nicht sterben sollte, dass dieser Wunsch von Jesus nicht erfüllt worden ist. Und er war empört darüber. Und diese Empörung, dass Gott nicht tut, worum ich ihn bitte, kann dazu führen, dass ein Mensch sich von Gott abwendet, dass er sagt, das ist mir zu schwer zu ertragen, das kann ich nicht. Genauso drastisch habe ich es einmal erlebt, als ich bei McDonald's saß. Ich gestehe, hin und wieder bin ich früher dahin gegangen. Und ich saß am Tisch mit jemandem und kam ins Gespräch mit dieser Frau. Und ich glaube, sie hat gesehen, dass ich irgendwie gebetet habe. Also wir waren ganz schnell im Gespräch über Glauben. Und dann hat sie mir erzählt, dass ihr Mann eben auch gestorben sei an Krebs. Und dass so viele Menschen für ihn gebetet haben. Und ein Gott, der sowas zulässt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Das ist Skandalizo. Das ist nicht, ich finde es doof, sondern es ist so schlimm, dass ich es nicht ertragen kann, wie du handelst, Gott. Also wende ich mich von dir ab. Gott wird mir zum Fallstrick, das ist die wörtliche Übersetzung, die aber für uns jetzt schon wieder was Gemeines beinhaltet. Gemeinheit, ja, das ist überhaupt nicht gemeint. Es ist einfach nur dieses. Er handelt oft nicht so, wie wir es erbitten. Auch wenn wir denken, dass wir das Richtige beten, dessen war sich Johannes vollkommen überzeugt, dass er auf der richtigen Seite war und dass Jesus ja das Lamm Gottes war. Aber was Johannes bei der Taufe als Weisheit durch die Taube, die ja kam, auch für Johannes Weisheit war. Er ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. das kommt vor dem Königsein. Und Johannes dachte, wie alle seiner Zeit, auch alle anderen Jünger, das geht jetzt stetig aufwärts. Hier ist Jesus, er zeigt durch die Heilungen seine Wunderkraft, er zeigt, dass er der Messias ist. Das geht ständig aufwärts, einer nach dem anderen wird sich Jesus anhängen, die Anhängerschaft wird größer werden und irgendwann sind wir da, dass wir endlich die Ellbogen ausfahren können und den Römern das Valet geben. Haut ab. Nein, so ging es nicht. Es ging nicht stetig aufwärts für Jesus, sondern es ging sehr weit nach unten, bis hin ans Kreuz. Das konnte Johannes sich nicht vorstellen. Das konnte er nicht sehen als Plan, als Vision, dass das das Richtige ist, wie Gott dieses Königtum aufrichten wird. Durch Tod und Auferstehung Jesu hindurch. Dass dieses Lamm Gottes nicht einfach so als König regieren kann, sondern wie es in der Offenbarung beschrieben ist, das Lamm, das verwundet ist, dass er uns nur dadurch in diese Königherrschaft Gottes hineinführen kann, dass er ans Kreuz gegangen ist, all unsere Sünde zu tragen. Es ging für Jesus nicht einfach aufwärts. Es ging durch ein ganz tiefes Tal hin zur Auferstehung, in die Herrlichkeit. Es geht auch für uns sehr oft nicht einfach aufwärts. Und ein frommer Satz, den ich immer wieder höre und den ich immer wieder furchtbar falsch finde, ist, komm zu Jesus und alles wird gut. Nein, komm zu Jesus und die Probleme fangen an. Denn Jesus will uns in die Nachfolge führen. Und Nachfolge Jesu heißt, es geht auch für uns sehr oft ganz unten durch. Weil vieles an uns noch sterben muss, damit wir in Ewigkeit, in der Herrlichkeit zusammen mit ihm sein können. Gut geht es dir, glücklich bist du, glückselig bist du, wie immer man das übersetzen soll, dieses Wort. Es ist eine der Seligpreisungen. Glückselig bist du, Mann, geht's dir gut. Wenn du deine Vorstellungen davon, wie Gott handeln sollte, müsste, weglegen kannst. Gut geht dir's, wirklich gut. Glücklich bist du durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Auch wenn deine Wünsche und Vorstellungen nicht erfüllt werden. Aber wenn der Heilige Geist in dir wohnt, bist du glückselig. Denn dann hast du das Reich Gottes schon in dir. Du hast den Heiligen Geist in dir, der dich leitet, der dich führt, der dich vorbereitet, erzieht, dir manchmal auf die Finger klopft und sehr oft tröstend die Arme um dich legt. Gut geht's dir, glücklich bist du, wenn du deine Vorstellungen weglegen kannst, wie es sein müsste, dass Gott handeln sollte. Das ist ein Glückwunsch, der hat's in sich. Der in Deutschland am meistgebrauchten Glückwunsch oder Segenswunsch für Neujahr, für Geburtstage oder sonst was ist, Hauptsache gesund. Und Jesus sagt, Hauptsache bei mir. Hauptsache, dass du deine Gedanken meinen Gedanken anpassen kannst. Hauptsache, dass deine Vorstellungen von mir nicht stärker sind, als dein Vertrauen zu mir. Glücklich bist du, wenn dein Vertrauen zu Gott so stark ist, dass dieses Vertrauen auch aushält, dass er deine Wünsche und Bitten nicht erfüllt. Auch nicht die ganz Wesentlichen nach Gesundheit, auch nicht die ganz Wesentlichen nach einer intakten Familie oder einem guten Beruf oder was auch immer. Glücklich bist du, glückselig, wenn du so lebst. Ich weiß nicht, was eure Gedanken jetzt gerade innerlich so abspulen, aber bei Jesus gab es mal eine Situation, als er mit seinen Jüngern zusammen war und noch vielen anderen auch und er einiges von dem gesagt hat, von diesem Weg ganz unten durch, dass er sterben muss, und viele sich von ihm abgewandt haben, weil das eine harte Rede war, etwas, was sie nicht hören wollten. Und Jesus stellt uns diese Frage, die er den Jüngern damals gestellt hat, auch. Wollt ihr auch weggehen? Ist euch dieser Glückwunsch zu heftig? Eure Vorstellungen wegzulegen und Jesus nachzufolgen, so wie er euch führt? Wollt ihr auch weggehen? Das ist dieses Skandalizo. Glücklich bist du, wenn du dich nicht abwendest von Gott in den schweren Zeiten, wenn es nicht so läuft, wie du das wünschst, wenn es nicht einfach nicht vorwärts geht oder wenn wir alt werden und noch nicht mal mehr anständig eine Treppe raufgehen können ohne Geländer. Ja? Was macht das mit meinem Selbstwert? Glücklich bist du, wenn du alle diese Dinge weglegen kannst, akzeptieren kannst, sagen kannst, ja, so ist es. Aber das Wesentliche ist, der Heilige Geist wohnt in mir. Ich habe Teil, Anteil am Reich Gottes, denn das Reich Gottes wohnt schon in mir. Und ich werde hingehen in dieses Reich Gottes. Also, lass uns mit Petrus sagen, wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Messias bist, auf den wir gewartet haben. Johannes hatte das nicht mehr im Blick, dass Jesus wirklich der Messias ist. Er war ins Zweifeln gekommen darüber. Er wollte, dass Jesus genau das tut, was er dachte. So läuft es jetzt mit dem Messias. Wir möchten so gerne verstehen, warum, fragen wir immer wieder. Und warum ist diese Frage, gib mir doch bitte eine Antwort, ja, dass ich es verstehen kann. Warum passiert das so? Und auf die Frage, warum, gibt es nie eine Antwort. Nie. Jeder, der eine Antwort versucht, hat eine falsche. Denn die Antworten sind immer zu kurz. Wir wissen es nicht. Lass uns mutig sein zu sagen, wir wissen es nicht. Wir wollen verstehen. Petrus sagt, wir haben geglaubt und erkannt. Und dieses Erkennen ist das, was wir verstehen. Aber es ist noch ein bisschen tiefer. Nicht nur verstehen mit dem Kopf, sondern verstehen mit dem Herzen. Aber erst kommt's Glauben. Wir haben geglaubt und erkannt. Wir möchten gerne, sehr oft jedenfalls, ich zumindest, erst mal verstehen und dann glaube ich's. Bei Gott läuft es sehr oft andersrum. Ihm glauben und dann kommt das Verstehen. Und ich fürchte, dass es uns nicht anders geht, als es Johannes damals ging, dass wir genauso wenig wie er verstehen, warum Jesus den Weg so geht, wie er ihn geht. Mit sich selber, mit Israel, mit uns heute. Jesus erklärt es Johannes nicht. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Hiob-Predigt, wo Hiob gesagt, Gott anklagt über all das Entsetzliche, was in seinem Leben passiert, und er von Gott Erklärungen haben will. Und dann kommt endlich die Antwort Gottes. Und die Antwort Gottes ist keineswegs eine Erklärung, sondern die Frage, Hiob, wo warst denn du, als ich die Welt gemacht habe? Die Frage, die Hiob wieder in die Position stellt, in der er ist, als einer, der Gott nicht verstehen kann, weil er viel zu klein ist. das akzeptieren? Akzeptieren wir es, dass Gott uns keine Erklärungen gibt, sondern dass er möchte, dass wir ihm glauben, uns ihm anvertrauen, mit ihm gehen, ob wir verstehen oder nicht. Manchmal kriegen wir dann eine Antwort. Wenn man so alt wird wie ich, dann ist es so, manchmal, dass man etwas versteht, was man vor 30 oder 40 Jahren erlebt hat und damals überhaupt nicht verstand, wie es so laufen konnte. Und dann weiß, ach ja, natürlich, das hat sich alles so als ein Muster eingewoben ins große Ganze. Wunderbar. Aber damals war es, warum? Die Bitte des Herrn heute an uns. Lass dich nicht abwenden. Glücklich bist du, wenn du dich nicht von mir abwendest, egal ob du meine Wege verstehst oder nicht. Glücklich bist du, wenn du Jesus, wenn du Gott glaubst und Glauben heißt, wenn du dich ihm anvertraust. Lass uns einen Moment still sein und dann beten. Herr, ich kann so gut mit dem Johannes nachfühlen, mich einfühlen, weil ich solche Situationen so gut kenne. Nicht zu verstehen, warum du solche Wege gehst. Und du sagst, glücklich seid ihr, glückselig, jetzt und bis in alle Ewigkeit, weil ihr Anteil habt am Reich Gottes, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Öffne uns die Augen für diesen Schatz, der trotz aller Enttäuschungen und trotz allem, es geht ganz anders, als ich gedacht habe, den Weg zu dir hin ebnet, in dein Reich, in deine Ewigkeit. Du hast Johannes zugemutet, nicht aus dem Gefängnis rauszukommen. Du hast Johannes zugemutet, dir zu vertrauen, auch wenn er es überhaupt nicht verstehen konnte. Und das mutest du uns auch sehr oft zu. Und ich preise dich darüber, dass du noch immer den Heiligen Geist gegeben hast, als Trost, als Weisung, als Helfer, als Anteil jetzt schon an dem, was an großen Schätzen einmal kommen wird. Danke dafür. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alles Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in unserem Herrn Jesus Christus. Amen.